Zwei Patientengeschichten, Aushilfe in der Schule und ein großes Loch im Hang. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wir sind wieder zurück, hier in unserem kleinen Studium. Letzte Woche war Lena unterwegs, die wird uns noch einiges berichten. Von ihrem Ausflug in die große Stadt Cusco. Man kann ja immer wieder nur staunen, was man da alles entdeckt.
Und erlebt.
Bevor es losgeht, fangen wir doch mal mit dem großen Loch an.
Oh, hör mir auf.
Also diese Woche ist wieder Peru-Woche. Ich glaube, kann man so sagen, ne? Peru-Woche bedeutet Chaos.
Ja, oder halt ein Intensivkurs an Kultur.
Ja.
Unterschieden.
Ja, ist gut. Also wir haben ja schon immer wieder über die prekären Verhältnisse gesprochen, wie man hier zu unserem Haus kommt oder auch nicht kommt, wie wir den Berg hochfahren müssen. Und ich meine, Leute, das wird in der Trockenzeit ja immer schlimmer, weil mit der Trockenzeit diese Schotterpiste immer mehr Steine freigibt. Am Ende fährst du da einen Hang hoch, der im Prinzip eine Schotterpiste ist, die lose ist. Und das führt dazu, dass du den Hang mit Vollgas, also wir haben ja ein Auto mit Heckantrieb, mit Vollgas hochdüst und hinter dir die Steine wegschleuderst.
Der Staub.
Und wenn du da mal ein bisschen lenkst, der Wagen gleich ausbricht. Also du musst dann immer sofort vom Gas runter, weil du schwimmst so auf diesem mehrlagigen Schotter den Berg hoch und wühlst dich da hoch. Was leider dazu führt, dass ich alle 4 Monate so neue grobstollige Reifen drauf machen muss. Grobstollig deswegen, weil sie mehr Grip haben. Wir haben schon alle möglichen Reifen ausprobiert, aber es geht einfach nicht anders. Fakt ist, wir kommen sonst nicht vernünftig zu unserem Zuhause, denn der Ort ist ja ein bisschen, oder wir wohnen ein bisschen außerhalb und die andere Straße vom Ort her, ja.
Die fahre ich immer, weil ich mich ja weigere, da hinten hochzufahren.
Das ist eine ganz spezielle Straße.
Eine ganz spezielle Straße. Ja. Mit speziellen Anwohnern auch.
Ja.
Die dir bei Zeiten auch sagen, wenn du bei 20 km/h
Nein, bei 10 km/h
oder 10 km/h da entlang
fährst,
dass du immer noch zu schnell bist.
Aber erzähl uns doch mal also ich muss sagen, mich stört das alles inzwischen nicht mehr so. Ich fahre da ganz normal. Denk also, mir, wenn ein LKW wieder auf der Straße steht, jo, habe ich eigentlich auch erwartet. Wenn mal wieder die Straße aufgerissen ist, denke ich mir, jo, habe ich irgendwie erwartet. Aber dich stresst es ja ziemlich.
Das ist wirklich ein Stressthema für mich. Also das Autofahren hier in Peru oder hier im Ort ist mit eins der Themen, das mich am meisten Nerven kostet. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Und ich bin ein umsichtiger Fahrer, würde ich behaupten. Und ich bin auch in Deutschland gerne Auto gefahren und auch unfallfrei. Also ich habe bis auf mal geblitzt.
In einem Standblitzer.
Mit einem bekannten Standblitzer, ja.
Den jeder kannte, ja.
War sonst eigentlich nichts drin an groben Dingen. Aber ich würde jetzt behaupten, ich habe hier nochmal ganz anders Autofahren gelernt. Ich traue mich viel mehr. Ich fahre viel engere Sachen durch. Ich fahre viel schlimmere Straßen. Es gibt in Mosbach eine Straße vom Bergfeld zu so einem Grünschnitt-Abladeplatz.
Ja.
So, das war ungefähr so die schlimmste Straße, die ich kannte, weil es einfach keine Straße war, es war einfach ein Schotter, ein Feldweg. Nee,
es war sozusagen die schlimmste Straße, die noch passierbar war zu der Zeit.
Also da kann man noch fahren, aber es ist schon, da hat es auch mal ein Schlagloch gehabt oder halt mal so ein bisschen
mehr geht nicht.
Eine Pfütze, eine große oder so. Ja, mehr geht nicht. Dann das nächste Ding wäre dann Feldweg und da fährt man ja nicht. Naja, also und so wie diese Straße da im Bergfeld sind halt hier die guten Straßen im Ort. Also es gibt die Panamericana, die durch den Ort führt, die ist natürlich geteert.
Die einzige geteerte Straße. Dann gibt es so
eine Handvoll Nebenstraßen, die geteert oder betoniert sind.
Es ist keine geteert, es sind alle betoniert.
Alle betoniert. Hm? Naja, und sobald man aber von denen wegkommt, ist es einfach nur noch Trotscher, nennt sich das hier. Also einfach, wenn man Glück hat, blattgewalzter Schotter und Lehm und Erde. Naja, also das macht das Fahren an sich ja schon spannend. Dann kombiniert eben mit diesem dass die Autofahrer sich so verhalten, als gäbe es keine Fußgänger und die Fußgänger sich so verhalten, als gäbe es keine Autofahrer. Das macht Autofahren hier wahnsinnig anstrengend, weil du ständig so einem Gefahrenpotenzial ausgesetzt bist.
Also vielleicht darf ich da eine kleine Anekdote erzählen. Am Donnerstagabend, 8 Uhr, stockfinster, ich fahre am Markt vorbei, da steht vor der Markthalle ein Auto und es spielen hinter dem Auto 3-4 Kinder. Und ich denke mir noch, mach langsam, irgendeiner wird rüberrennen. Und es ist genau so, wie ich es mir gedacht habe. Ich bin gerade auf Höhe des Autos, rennt einer, so ein kleiner, einfach quer über die Straße. Und die Eltern stehen auf der anderen Straßenseite. man müsste sie eigentlich anzeigen wegen dieser Fahrlässigkeit.
Ja.
Weil es sind hier Kinder schon zu Tode gekommen, genau wegen diesen Fällen. Und es ist natürlich traumatisch für die Eltern und es ist schlimm, ein Kind zu verlieren. Aber es ist auch für den, der das Auto lenkt, der im Prinzip keine andere Chance hat, weil das Kind ihm voll ins Auto reinrennt, auch eine Belastung, auch ein Trauma. Und das könnte man vermeiden, wenn man auf seine Kinder aufpasst.
Ja.
Aber es ist einfach so, dass vor 10 Jahren hier im Ort so gut wie keine Autos gefahren sind und heute der ganze Ort voll mit Autos und Mototaxen ist, aber die Leute im Kopf immer noch so ticken, als gäbe es keine Fahrzeuge.
Also zum Beispiel eben einfach auf die Straße laufen. Du fährst parallel zu denen irgendwie, die laufen auf dem Gehweg und laufen einfach rüber. Und
die gucken nur nicht mal. Plötzlich steht er auf der Straße.
Ja.
Der war gerade noch auf dem Gehweg, der guckt nicht zurück. Und ist auch nicht so, dass der jetzt Ohrstöpsel drin hat und nichts hört.
Ja.
Nein, er denkt sich einfach nichts. Er denkt sich, ich muss jetzt auf die andere Straßenseite.
Ja.
Also tappt er einfach auf die Straße.
Fertig. Oder eben auch viel Leben findet eben auch auf den Straßen statt. Und aber halt eben auch an der Panamericana oder so
zum Beispiel,
wo die Krisenlaster entlang brettern.
Ja, gerade liegt es mir auf der Zunge. Gerade eben wollte ich sagen, ja, da rennen die Kinder einfach auch über die Panamericana rüber.
Ja, ja, ja. Oder halt, du fährst wo und parkst ein, gerade rückwärts, und dann rennt hinten jemand oder geht hinter dir in deinem Auto über die Straße, während du gerade einparkst.
Ja, also
natürlich
haben
guckst du nach
Erfahrungen
hinten,
gemacht hier.
Aber es ist einfach, und dann hast du immer so einen kurzen Adrenalinstoß und es ist einfach anstrengend auf Dauer. Naja, genau, also ich fahre diesen Hang schon gar nicht mehr hoch da von der Klinik, weil eben das nur noch der das Auto dann durchdreht und so weiter. Und ich fahre ihn aber notgedrungen eigentlich noch runter. Und das Lustige ist, ich bin ja überhaupt kein Adrenalin-Junkie-Autofahrer, der jetzt das toll findet, mal im Schnee irgendwie so zu driften oder so irgendwas. Es gibt ja Menschen, denen macht das Spaß. Aber wenn man so in einer gewissen Geschwindigkeit, unser Auto ist ja so schwer, dass das im Prinzip, wenn du bremst, rutschst du einfach weiter den Buckel runter. Das heißt, du musst nicht schnell darunter fahren, aber musst einfach so im ersten Gang das Auto selber fahren lassen. Dann hast du eine gute Geschwindigkeit, um da gut runterzukommen. Und dann bist du aber unten in der Kurve, musst ja abbremsen, um dann, das macht eine scharfe Rechtskurve. Wenn man da so schön abbremst, dann geht das Hinterteil vom Bus so wumm rum und dann stehst schon richtig und dann kannst in Schussrichtung fahren.
Naja, so. Noch besser geht es, wenn die Handbremse dazu nutzt.
Ja, das mache ich natürlich nicht.
Mache ich nicht.
Nein,
mache ich nicht. Aber man könnte es machen.
Also ich definitiv nicht.
Dann würde die Hinterreifen blockieren und dann könnte man so richtig driften.
Naja, und jetzt diese Woche eben bin ich losgefahren von uns zu Hause und wollte just jenen Buckel nach unten fahren und bin so diese Straße ist nicht komplett einsehbar von uns. Wir fahren zwar so ein Stückchen runter, aber man sieht es nicht komplett. Und just natürlich in der letzten Kurve steht ein riesen LKW, den man Erde hinten drauf machen konnte mit so einer Kippmulde hinten drauf und so ein Frontladerbagger. Und baggern da fröhlich in der Kurve ein Loch in den Hang. Mit dem Ergebnis ist einfach, dass der Weg blockiert. Es ist eine einspurige Schotterpiste. Rechts geht es den Hang runter, links ist der Berg.
Mhm.
So, da steht sie, die kleine Lena mit dem großen Bus. Und es gibt kein
du
Weiterkommen.
Du bist nicht klein. Du hast das ist nur ein mentales Problem bei dir. Wir bräuchten hier übrigens mal einen Psychologen, der Lena dabei hilft.
Der mir das auflöst.
Ja, weil du bist kein kleines Mädchen mehr.
Ja.
Du kannst Auto fahren besser als alle anderen im Ort. Du kannst vorwärts fahren, du kannst rückwärts fahren.
Mir blieb ja dann auch nichts anderes übrig.
Ja,
ich
weiß
das ganze
gar nicht, was dieses Geheule immer soll, weil du kannst es.
Pass auf, ja, aber weißt du, vor kurzem haben sie hier angefangen, hier im Barrio, also in unserem Stadtviertel, die Straße zu machen. Mit dem Ergebnis, dass sie nach einem halben Tag aufhören mussten, weil das Gewerk, das vorher hier zugange war, ihr erinnert euch vielleicht vor Monaten,
ein
Jahr oder so
Lena,
war
das
oder
noch länger. Das ist schon 2 Jahre fast her. Das ist fast
noch,
2 Jahre her.
Da wurden hier Wasserleitungen verlegt. Da haben sie auch vor unserem Haus ja, komplett aufgerissen. Da konnten wir auch wochenlang gar nicht ans Haus hinfahren und so weiter. Mussten dann auch als Wasser hochtransportieren mit Quad und so, weil sie das Wasser abgestellt hat und so weiter. Und dann, dieses Gewerk war noch nicht abgenommen worden oder ist noch nicht abgenommen worden. Das heißt, kam dann irgendein Ingeniero von der Firma, sagt, Moment, ihr könnt hier nicht die Straße machen. Unser Gewerk muss erst noch abgezeichnet werden. Dann könnt ihr hier weitermachen. Sonst kommen wir da vielleicht in Schwierigkeiten, logistische ja, oder legale Schwierigkeiten, wie auch immer.
Naja, wenn was kaputt geht, dann heißt es, wir waren's.
Ja, genau. Jedenfalls haben sie in dem halben Tag geschafft gehabt, eine neue Straße so reinzuziehen, also einfach
auf ein
Feld mit so einem, wie so einem Schneeschieber, aber halt für Steine, eine Straße da reinzumachen und oberhalb von uns auch noch eine Straße einfach so mal glatt zu ziehen. Und man schiebt ja dann so eine gewisse Welle an Stein und Dreck vor sich her. Und dieses Häufchen oder diese mehreren Häufchen, die haben sie auf die Straße, die ich rückwärts musste, draufgeschoben. Aber man könnte ja meinen, man schiebt sie da einfach an den Straßenrand. Das ist aber nicht passiert. Die liegen so 1,5 Meter auf der Straße drauf. Und ich habe es euch gerade gesagt, es ist ein einspurig befahrbarer Feldweg. Ja. Das heißt, du musst schon jetzt da links um diese Haufen rum. Das heißt, das ist die einzige Stelle, wo man eigentlich halbwegs vernünftig dann drehen kann, was dann natürlich noch erschwert wird durch diese Schotterhaufen, die jetzt da auch liegen.
Ich habe jetzt witzigerweise mal kurz nachgeguckt, wann dieser Bau war, gell? Im Mai 2021.
Überleg mal.
Im Mai 2021 und die Baustelle ist noch nicht mal abgenommen.
Ja, es geht hier auch nichts weiter seitdem. Naja, also dann bin ich rückwärts wieder da gefahren, dann irgendwie durchs Ort zurück. Glücklicherweise ist unser Sohn, unser Großer, ans Telefon gegangen, dem ich dann sagen musste, hör zu, ich komme zu spät, um die Kinder abzuholen. Unvorhergesehene Straßenblockaden. Halt durch den Ort braucht man halt einfach ungleich länger, weil das einfach ja so eine Katastrophenstraße auch ist. Ja, was noch dazu kam, war, dass eben auf der Straße, die durch den Ort führt, die auch einspurig ist, was auch eng ist, wurde jetzt just letzte Woche an mehreren Tagen, ich weiß nicht, was sie da ausgebuddelt haben, ein weiteres Loch in den Hang
gegraben.
Da stand so ein riesen Frontladerbagger wieder mit seiner Riesenschippe auf der Straße und ich musste da ja noch irgendwo vorbei. Also ich muss es mal
ein bisschen relativieren, weil mit Baumaschinen kenne ich mich ja ein bisschen besser aus dazu. Also ja. Das alles, was du erzählst, ja, der Laster war ein großer Laster, aber diese Bagger, die sind relativ klein. Die Straßen sind halt klein.
Ja, natürlich.
Ja?
Aber wenn du jetzt sagst,
wenn du jetzt sagst, ein riesen Bagger, ja. Da stellt sich dann einer so ein Bagger vor, wo man 40 Tonnen auf einmal in die Schaufel nimmt.
Ein Bagger ist so groß, dass er noch auf dieser Straße fahren kann, auf dieser einspurigen. Naja, aber er hatte eben so vorne eine Schaufel und hinten so ein Schild, eben zum Schieben, eben wie so ein Schneeschieber. Und dieses Schild ragte dann ja praktisch in die Straße, in die ich... an der ich vorbei musste. Gut, an dem habe ich es vorbei geschafft.
Weil du halt Auto fahren kannst.
Und unten in der Kurve parkt dann der Laster, der vorher in der anderen Ding stand, wo die Erde reingeschippt hat. Mhm. Der hat da Mittagspause gemacht oder sowas, ja. Also ja. Da war auch schlecht vorbeikommen.
Also fassen wir es zusammen. In beide Richtungen entstanden Löcher, standen Bagger und LKWs auf der Straße. Und du musstest die Kinder abholen und du hast es geschafft.
Ich habe es geschafft, mal wieder.
Peru ist sehr organisch. Ja, und das zeigt ja auch wieder diese Baustelle, denn ich dachte mir, wir machen halt so Scherze und versuchen das dann, was wir erleben, auf Deutschland zu übertragen. Ja? Also man muss sich das vorstellen. Am Morgen steht hier ein Quechua auf und das ist wirklich ein Quechua. Dieser Mann wäre wahrscheinlich noch immer nur auf der Chakra, wenn es dieses Krankenhaus nicht gäbe. Und er hat ein verdammtes Glück, dass ausgerechnet in seiner Nachbarschaft, und zwar gegenüber seines Grundstückes, irgendein Gringo mal ein Riesenhospital hingebaut hat und über Nacht sein Grund und Boden, das Acker war, das 2,50 Euro wert war pro Quadratmeter, jetzt plötzlich $400 pro Quadratmeter wert ist. Da kann er nichts dafür. Da hat er auch nichts geleistet dafür, sondern da kam einfach ein Ausländer, hat ein Krankenhaus hingebaut, nämlich namentlich Familie John, und plötzlich ist sein Grund und Boden explodiert.
Ja.
Ja? So. Und der denkt aber immer noch so wie der Quechua von vor 20, 30, 40 Jahren, als es hier noch keine Infrastruktur gab, noch kein Krankenhaus gab und eben auch diese Schotterpiste noch nicht gab. Der hebt also jetzt für ein Haus ein Loch aus in seiner Chakra, die er bisher zum Alfalfa, also so Art Kleeanbau genutzt hat. Da will er sich jetzt ein Haus reinbauen, hat er sich gedacht. Ein Haus ist immer übertrieben, also das sind zwei Zimmerle mit einer Wellblech oben drauf, ja, aber das ist halt sein Haus, so. Und dafür hat er den Bagger geholt, damit der den Hang abbaggert, damit er da sein Haus neu bauen kann. Und der Aushub hat er einfach auf die Straße geschmissen.
Den kompletten Erdaushub.
Den hat er einfach komplett auf die Straße geschmissen. Stellt euch das mal vor.
Du wohnst im Neubaugebiet.
Und der Nachbar steht morgens auf und denkt sich, ich baue heute ein Haus. Baugenehmigung? Hä? Was? Baugenehmigung? Nee. Nein, wir brauchen Beton, ein Dach. Was brauchen wir noch? Ein Loch brauchen wir noch. Ah ja, komm, da fragen wir mal den Herbert im Ort. Der hat doch einen Bagger. Herbert, kannst du mit mal vorbeikommen? Kannst du mal da ein Loch? Ja, kein Problem. Der Herbert kommt, macht dir das Loch. Ja, aber sag mal, wo soll man das hier? Ach, schmeiß einfach da auf die Straße. Fast platt.
Ich meine, sie haben es immerhin verteilt auf der Straße.
Was heißt verteilt? Sie haben es halt mit dem Bagger hin und her geschoben und dann sind sie drüber gefahren. Und jetzt haben wir da statt einen Schotterweg, haben wir da Erdweg. Jetzt einen Erdweg.
Mit dem Ergebnis, mit dieser so super lehmige Erde.
Ja, und zwar genau in der Trockenzeit kein Problem. Aber genau, ich kann dir sagen, wann dieses Thema akut wird, nämlich wenn der erste Regen fällt, dann wird aus dieser Erde, die ja jetzt platt gefahren ist, wird Matsch. Und dafür, genau für diese Stellen, habe ich dann immer einen Spaten mit dem Auto und Gummistiefel, damit wir unser Auto dann da wieder rausgraben können. Aber man muss sich das einfach mal vorstellen. Also, weißt du, ich denke mir das jetzt, stell dir das mal in Deutschland vor, ja? Also, stell dir das einfach nur in Deutschland vor. Also, weiter vorne auf diesem gleichen Schotterweg, da hat ein anderer Quechua-Hangabwerks auch so ein Ding getrieben. Auch sich so illegal ein kleines Häuschen gebaut und eine Wasserleitung quer über die Straße gezogen. Und vor diesem Haus war eine kleine Mulde. Da dachte der sich, heißt doch ideal. Da könnt die Mulde füllen wir einfach auf, ja. Das musst du ja überlegen, wie wenn du in deiner Dorfstraße im Ort der Herbert auf die Idee kommt, ach komm, die Senke, die füllen wir einfach auf. Ja. Also, und es interessiert einfach niemanden. Ja, es interessiert einfach niemanden. Es ist, das hat alles Vor- und Nachteile. Ich sage ja, es ist organisch. Und warum den Battle jetzt da wegfahren mit einem großen Bagger irgendwo auf eine Mulde oder irgendwo anders hin, wenn man es auch auf der Straße verteilen kann, ja? Und du mit deiner deutschen Denkweise stehst dann da und fasst es einfach nicht.
Weil du halt weißt, was kommt, ja? Es wird so kommen, es wird regnen und es wird eine Matschpiste sein und du wirst, es wird kein
Durchkommen geben. Das interessiert ihn aber nicht.
Ja, er hat ja auch kein Auto.
Das stimmt. Ja, genau.
Er hat kein Auto. Der kommt ja da durch mit seiner Schubkarre und mit seiner Gummistiefel.
Richtig, der hat eine Schubkarre, genau. Nee, Gummistiefel hat er keine. Der hat solche Latschen an. Ich sage immer Quechua-Latschen, aber die haben hier einen speziellen Namen. Und zwar sind
Junglas.
Die aus...
Junglas, oder?
Junglas. Und das sind Schuhe aus alten Autoreifen. Da gibt es so Schuhmacher, die aus alten Autoreifen die rausschnitzen. Und da ist dann so ein... Die Fußsohle ist im Prinzip ein alter Autoreifen. Und oben drüber ist dann so ein Riemen aus einem Stück Autoreifen und da stüpfst du dann so wie eine Sandale rein und damit laufen die Tag und Nacht rum. Die Füße sehen halt genauso auch aus. Schön alles abgerundet, weil sie überall dagegen stoßen. Ja? Und immer verkrustet und immer dreckig. Aber genau, mit diesen Schuhen wird er sein sogenanntes Häuschen, sein neues Haus, was er da baut, locker erreichen. Ja. Aber wenn du als Gringo dann halt diese Straße passieren willst vor seinem Haus mit dem Auto, wird es spannend. Aber ich sage auch so, Lena, reg dich nicht auf, weil wer weiß, was bis zur nächsten Regenzeit passiert. Vielleicht kommt dann aus der Kommunität wieder ein Schneeschieber und dann kommen sie auf die Idee oder vielleicht reißen sie es auch ganz auf. Ja, müssen sie irgendwelche anderen Leitungen legen. Man kann sich hier jeden Morgen neu überraschen lassen. Ja. Und entweder man nimmt es mit Humor und gelassen oder man ist permanent gestresst.
Ich habe mir neulich beim Fahren gedacht, ich hätte so gerne meine Freundin neben mir sitzen, einfach um mir das mal zu zeigen. Oder also wenn jemand uns mal besuchen kommen will, ich fahre gerne mit euch eine Runde durch den Ort, weil es ist tatsächlich einfach jedes Mal ein Erlebnis.
Mhm. Ist also
es ist Kulturschule also, pur.
Genauso im Ort haben sie gestern angefangen, ein Haus abzureißen.
Ja, an der Panamerikaner. Ja.
Also ich laufe morgens noch durch den Ort, da steht das Haus noch da, also ein Lehmhaus, da steht so ein Quechua auf dem Dach und reißt das Dach ab. Da ist nichts abgesperrt. Ich meine, wir reden hier über die Hauptstraße, die quer durch unseren Ort geht, also die Panamerikaner, wo die LKWs durchfahren, wo die ganzen Autos von Norden nach Süden durchfahren. Genau an dieser Straße. Und der reißt sein Haus ab. Der hat nichts abgesperrt. Da fallen ständig Ziegel vom Dach, da fallen die Holzbretter vom Dach. Die ganze Straße ist voll mit Gips, der da abbröselt. Also eine halbe Fahrbahn ist versaut, weil er da jetzt ein Haus abreißt. Aber es interessiert auch keinen.
Ja.
Der muss auch nichts absperren. Der macht's einfach. Und am Abend steht quer auf der Panamerikaner ein LKW.
um den Schutt aufzuladen.
Und die ganze Nacht wird rumgebaggert. Da gibt es auch keine Nachtruhe oder sonst irgendwas. Sondern wird halt.
Muss noch fertig werden.
Da wird halt dann der Bagger, der oben das Loch am Morgen gemacht hat, der reißt am Abend unten das nächste Adobehaus ab. Ja? Es ist immer eine Tragik, das tut mir jedes Mal weh, wenn ich sowas sehe, weil diese Adobehäuser eigentlich so kleine Schmuckkästchen im Ort sind. Das sehen die hiesigen Leute gar nicht, sondern da, genau an dieser Kante, an dieser Ecke, wird ein Betonklotz gebaut werden, 100%, drei, vier, fünfstöckig, oben kein Dach drauf, nichts verputzt, ein paar Säulen.
Hässlich.
Hässlich, wie die Sau, ja. Wie überall im Ort, jedes Mal, wenn irgendwo so ein Haus fällt, so ein kleines Adobehäuschen, steht hinterher so ein riesen Betonbunker drauf. Ja, und das Absurde dabei, finde ich, dieser Werkstoff, ja, den nennen die hier, also Beton.
Material noble.
Material noble, sozusagen, als wäre das die bessere Art zu bauen, das hochwertigste, das modernste ist Beton und kalte Steine. Und wenn sie wüssten, dass ihre Adobehäuser so viel gesünder wären, ja, Problem nur, du kannst nur maximal zwei Stöcke mit Adobe bauen. Ja. Mehr kannst du nicht bauen von der Höhe. Und wenn du betonierst, dann kannst du halt vier, fünf, sechs Stöcke hier Häuser bauen. Hier. Also kannst du natürlich, kannst du Wolkenkratzer mitbauen, aber hier mit der Art, wie die hier bauen, sollte man, glaube ich, nicht mehr als fünf, sechs. Ja, ab da wird es dann ziemlich
wackelig. Und es ist einfach hässlich. Es ist wirklich,
und es ist keine bessere Lebensqualität. Aber
ganz und gar nicht.
Ein Quechua schämt sich dafür fast, wenn du den fragst, ob er in einem Adobehaus wohnt oder Material Noble, dann sagt er dir, selbst wenn er irgendwo nur einen Anbau hat, ganz klar, im Noble. Ja? Mhm. Das heißt, ich lebe auf einer Rohbaustelle mit kalten Betonsteinen und einem Blechdach. Das ist Bauweise Noble. Ja.
Und es ist wirklich so, also für uns, wenn du hierher kommst, du denkst, ah, guck mal, da wird gerade gebaut oder da ist noch ein Baustelle. So, nee, die sind fertige Häuser im Prinzip. Also da wird auch nicht weiter gebaut. Es wird oft obendrauf dann noch ein Stockwerk gesetzt, aber das Haus an sich wird nicht dann noch verputzt oder die Räume schön gemacht oder überall eine Tür rein, wo eine rein soll oder so, sondern es ist dann, man kann ja drin wohnen, dann ist fertig.
Mhm. Und es ist ja eher so, dass wenn wir zwei durch den Ort laufen mal und du siehst mal ein Haus, wo nicht nur, also entweder gar nichts oder die Front verputzt ist, da stehen wir schon andächtig davor und sagen, boah, guck mal, da hat jemand angefangen, sein Haus auch auf der Seite zu verputzen. Also da sind immerhin schon mal drei von vier Seiten sind ja schon verputzt. Das ist aber
was
jemand,
Besonderes,
Das ist wirklich was Besonderes. Da ist dann jemand wirklich sehr, sehr engagiert und sehr, sehr reich.
Ich wollte mich ja unbedingt hier in dem Podcast auch mal über peruanische Möbel unterhalten, weil ich finde, es ist auch so ein spezifisches Thema. Also ich meine, wahrscheinlich ist es in Deutschland auch so, weil du kannst ja in fast jedes deutsche Haus gehen und du findest IKEA-Möbel. Und hier ist es so ein bestimmter Stil an Möbeln, ne, den du überall kriegst. Ich hatte ja mal gedacht, ah cool, wir fahren nach Arequipa, das war mal vor 2 Jahren oder sowas. Vielleicht finde ich da einen anderen Schrank oder einen anderen Stuhl oder sowas. Aber es ist überall im Prinzip, ich weiß nicht, ob die sich absprechen, aber du kriegst
einfach
überall
das, was es hier gibt.
Ja, du kriegst überall die gleichen Stühle, die gleichen Schränke, die gleichen Kommoden, die gleichen, also Regale, das ist immer das Gleiche. Was jetzt so kommt, sind so melaninbeschichtete
Billigschrott, ja.
Pressspan und
ja.
Ja,
das ist neu.
Ja, und hässlich.
Neu und hässlich, ja.
Ja, ich meine, ich mag ja Vollholz und das ist ja toll hier. Du kannst auch zum Schreiner gehen und sagen, ich hätte gern das und das und das macht er dir dann auch und auch nach wie vor relativ bezahlbar.
Nein.
Finch?
Nein, also ich erinnere mich dran, Lena, Entschuldigung, aber ganz sicher nein.
Also die Betten, wir haben ja Betten machen lassen für die Kinder, die waren günstig. Ich meine, das sind ein paar Vierkanthölzer.
Aber du musst mal überlegen, was es ist, genau.
Ja. Aber ein Schrank ist schon.
Aber jetzt überleg mal, die Türe, die ich oben, die Toilettentüre, die ich für dieses Toilettenhäuschen für die weißen Kinder bauen lassen beim Schreiner, weil es ja nur Schreinertüren hier gibt.
Ja.
Ich glaube, die hat 600 Zoll gekostet. Mhm. Und wenn du 1.000 Sol im Monat verdienst, sind 600 Sol für eine Tür fast nicht erschwinglich.
Ich habe jetzt gestern, ich dachte mir auch, ich habe gestern eine Kommode gekauft für eine neue Wohnung, die wir angemietet haben, für eine Lernhelferin. Die Kommode hat 340 Soles gekostet. Die Miete für diese Wohnung für einen Monat kostet 380 Soles. Also es ist fast eine Monatsmiete für eine Kommode. Aber ja, das war schon Wahnsinn. Eine von den billigen.
Wahnsinn.
Das, wir haben schon extra nicht eine große genommen. Gut, nehmen wir halt die kleinere her. Ich meine, das ist Vollholz, das ist Handarbeit und so weiter. Und es ist, ich meine, unter 100 Euro, überleg dir das mal in Deutschland, ja. Aber es ist natürlich gemessen am Einkommen hier, ist natürlich trotzdem teuer, ne?
Ja, aber dieser Satz, den muss man immer, also umso länger man hier wohnt, umso mehr streicht man diesen Satz aus seinem Kopf. Überleg dir das mal in Deutschland.
Ja.
Weil du kannst so nicht rechnen, ja?
Ja, ja.
Weil dann bist du, das war ja so eine witzige Geschichte auch, hier von Freunden, ne? Die Angehörigen sind da in Cusco gewesen.
Also die Fahrt von Cusco, vom Flughafen bis zum Taxi-Haltepunkt. Was kostet das? 15 Soles vielleicht?
Ah, das ist schon
viel. Das wäre schon viel, ja.
Viel. Und also ich denke, wenn du gut handelst, kommst du auf 12 Soles.
Eine Freundin hat Besuch bekommen von ihrer Familie und die waren so happy und gesagt, wir haben voll das Schnäppchen gemacht. Der hat uns für 60 Soles oder so vom Flughafen da zu dem Taxi-Haltepunkt gefahren. Überleg dir mal, das sind irgendwie, da haben sie sich ausgerechnet, die waren zu viert oder sowas. Das sind ja gerade mal 4 Euro pro Person oder 5 Euro, wie billig. Und diese Nebenfreunde, der hat euch so richtig aufs Kreuz gelegt.
Für dieses Geld fährst du die halbe Strecke bis nach Kurawasi. Ja, da kommst du.
Taxi fährst du die ganze im Sammeltaxi.
Ja, das stimmt. Ja. Also eine Strecke,
genau. Kollektivo.
Ja, ja. Stimmt. Ja. 25. Im Kollektivo zahlst du 25 pro Nase pro
Eben,
Fahrt.
Ja.
Genau. Also der hat die richtig über.
Die waren zu viert, dann wäre es 100. Aber trotzdem, ja. Also die werden da schon. Und die waren halt voll glücklich. Boah, voll billig. Ne? Ich meine, in Deutschland ein Taxi kann ich auch nicht bezahlen, ja. Aber es war echt witzig.
Ja, deswegen, man muss.
Klar, du musst eben am Einkommen hier rechnen, klar. Ja. Aber. Ja, ich finde es trotzdem lustig, dieser Stil, der sich so durch ganz Peru irgendwie durchzieht. Also wir waren jetzt ja doch schon in ein paar Ecken, hauptsächlich halt hier im Süden, aber trotzdem, es ist ein sich durchziehender Einrichtungsstil.
Ja, oder du bist dann in eine Bauweise.
Ja.
Es ist auch.
Und ich weiß auch gar nicht, die lernen ja nicht alle im gleichen Instituto oder sowas. Die lernen es ja immer nur von dem, bei dem sie halt wahrscheinlich in die Lehre gehen sozusagen.
Die gehen nicht in die Lehre.
Ja, die schaffen halt bei einem mit und dann machen sie es halt selber.
Genau, und dann ab da ist er dann der Maestro.
Maestro, ja, aber, oder es gibt dann halt in den reichen peruanischen Häusern so diesen ganz peruanischen Stil mit so polsterbezogene Stühle.
Voll überzogen.
Und ja, mit sau unbequeme Couches, aber Hauptsache sieht gut aus in den wildesten Farben.
Sieht halt nicht gut aus.
Also,
also nicht stilvoll. Das ist, also wir haben es gerade drüber gehabt, Lynn und ich, dieses Verständnis, schön zu wohnen, das existiert hier einfach nicht.
Ja, hier zumindest auf dem Dorf nicht, ja.
Ja, und das zeigt einfach, wo wir halt leben.
Ja, ja.
Wir leben hier in einer der ärmsten Regionen Perus.
Ja.
Und ja, das hat einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, diese Region durch unser Krankenhaus. Aber trotzdem, die Leute denken immer noch, Und viele von denen sind auch einfach wirklich, wirklich richtig arm.
Aber es gibt auch wirklich mittlerweile viele, die auch richtig reich sind und die auch durch das Krankenhaus hier ist, richtig Kohle scheffeln. Die Häuser bauen hier, die Grundstücke hatten und so weiter und die es verstanden haben, ja. Also ich habe die Tage einen Vermieter kennengelernt, der war mehrere Jahre, 7 oder 8 Jahre in Madrid, kommt aber hier aus Kurawasi. Dann hat die Kayla noch gemeint, warum kommt so jemand zurück? Was willst du denn in Kurawasi? Ich weiß, was der will. Der baut ein Haus nach dem anderen hier und scheffelt unglaublich viel Kohle.
Ja.
Mit den neu entstandenen, also weil neu entstehende Arbeitsplätze brauchen auch wieder, die Menschen brauchen Wohnraum.
Ja.
Der hat hier sicherlich Grundstücke noch gehabt oder im Ort. Der ist steinreich, ja. Also, also für peruanische Verhältnisse sowieso, ja. Aber natürlich hat er ein Interesse, zurückzukommen. Und der kann ja auch jederzeit gehen. Der kann so, dann mach ich halt einen Urlaub. Oder geh halt weg hier, ja, und profitiert unglaublich von diesem Aufwand. Und so gibt es einige Familien hier in Cotavasi. Es gibt immer noch die ganz Armen.
Ja, aber es sind halt, die ganz Armen sind viele, die aus den Comunidades dann jetzt zugezogen sind und die eben dann in diesen Häusern auch wohnen.
Ja.
Die schlecht gemacht sind, die billig gebaut sind, aber horrende Mieten wollen und
Und jeder denkt, ja, ist ja toll, Zuzug. Ich wohne in einem Haus dann im richtigen.
Ja, genau. Ich wohne jetzt immer auf dem Komitat mit 80 Leuten, sondern ich wohne jetzt in der Großstadt Kurawasi, 30.000 Leute. Ja?
Ja.
So.
Und da, also wirklich, also Wohnungen, das würdest du in Deutschland im Leben nicht vermietet kriegen. Selbst nicht irgendwo in großen Ballungszentren, wo Wohnraum knapp ist. Also möchte keiner wohnen, ja. Dunkel und guckst auf die Nachbarbetonwand und also, ja. Aber
Ja, so ist es.
Und trotzdem, trotz allem, auch die, die mittlerweile, also ich glaube, insgesamt ist das Wohlstandslevel in Cotabasi hochgegangen.
Ja,
in den letzten 10 Jahren. Ja. Um einiges. Also es gibt Geschichten noch, wo alte Cotabasinos dir erzählen, wo Kinder verkauft wurden für einen Sack Kartoffeln oder so, ja, wo man dann halt praktisch, du kriegst mein Kind, dann kannst bei dir mithelfen auf dem Feld, dafür kriege ich von dir Kartoffeln oder sowas. Und das ist nicht lange her, ja. Das war Lebensrealität noch vor wenigen Jahrzehnten.
Ja, her. Also diese Geschichten haben ja unsere Krankenschwestern noch am eigenen Leib miterlebt, ja, in ihrer Kindheit. Also die eine sagte mir die Tage, wenn die Mama, hat sie mir erzählt, wenn die Mama auf dem Markt war freitags, dann hat sie als was Süßes mit nach Hause gebracht. Weißt du, was es war?
Pancitos.
Pancito.
Ja.
Genau. Also das, was wir hier verachten, weil es
einfach nur,
ein Luftbrötchen ist, ja.
Seit Pappendeckel aufeinander.
Genau. Das war für sie sozusagen das Highlight der Woche, wenn die Mama vom Markt zurückkam und Süßigkeiten in Anführungszeichen so mitgebracht hat, dann war das so ein Brötchen, ein Pancito für jeden. Ja. Ja.
Also aber die Armut herrscht bei ganz vielen, finde ich, auch noch im Kopf. Also voll. So dieses, auch eine Weitsicht zu haben, eine Sicht für vielleicht was auch schön herzurichten oder sowas. Das,
und das ist auch die Erfahrung von uns der letzten Jahre, Lena, es ist diese Region hier.
Ja.
Es gibt andere Regionen in Peru, da ticken die Leute anders. Die haben ein anderes Verständnis, die passen auf die Umwelt anders auf. Es gibt immer mal irgendwo solche richtigen Saugribbel, die dann auch da ihren Müll einfach wegschmeißen.
Ja.
Aber die werden da zum Teil geächtet und werden auch mit Strafen belegt und man versucht, die aufzufinden und versucht, die Stadt auch sauber zu halten. Ja. Aber hier bei uns in den Bergen gerade.
Die Mentalität der Menschen hier ist schon sehr anders.
Ja.
Es ist auch ein hartes Leben hier.
Ja, und sie sind harte Menschen.
Ja.
Also gehärtet durch die, das wahrscleinlich Leben halt. Durchs Leben, ja, durch die Umstände.
Und eben auch durch, also ganz viel, auch vielleicht unser Alter nicht mehr so, aber vielleicht noch 10 Jahre älter. Ich meine, es gibt viele Menschen, auch Kinder jetzt, die immer noch massiv traumatisiert werden hier, ja. Aber so dieses aus der Familie gerissen zu werden und zu irgendeiner Tante oder Onkel in den Ort zu kommen, wo du gar nicht kennst oder sowas, weil deine Eltern kein Geld mehr haben, um dich durchzufüttern, also von heute auf morgen rausgerissen zu werden aus dem Umfeld und so und keiner fragt dich, das hat eine ganze Generation hier traumatisiert, ja. Also.
Ja.
Oder einfach, ich meine, auch der Umgang mit Tod hier ist halt auch so einfach, wo du denkst, boah, ist klar, Tod gehört zum Leben dazu und wir in Deutschland haben das schon viel, viel zu weit ausgelagert aus unserer Wahrnehmung. Aber hier ist es eher als so, naja gut, dann ist ja, also du erlebst irgendwie kaum eine Familie, wo nicht irgendwie das ein Sohn ist schon gestorben, weil er vom Gerüst geflogen ist oder der Vater ist tot, weil er da einen Unfall hatte oder so. Also das ist so ein fast schon so, sagt man, dass man so unbeeindruckt ist von den Bällen, die eines Lebens so zuspielt. Ja, so ist es passiert halt, ja. Oder das Kind stirbt halt, weil es irgendwie aus dem zweiten Stock fällt, weil nichts abgesichert ist oder sowas. Also das ist so eine,
was ich immer sehr
so
interessant
Härte
finde,
da.
Ja, was ich interessant finde, ist, wir haben immer wieder auch gerade schwer Verkehrsunfälle und Kinder, die sterben oder auch Erwachsene, die sterben. Und das sind keine 24 Stunden, sind die beerdigt.
Ja, ja.
Also die sterben am Nachmittag und am nächsten Morgen werden die beerdigt. Und ich habe mich oft gefragt, warum. Ja, die Antwort ist ganz simpel. Die haben ja einfach keine Kühlmöglichkeiten.
Hm.
Das Kind wird, wenn der jetzt nicht zur Autopsie muss, wird der sofort verbuddelt. Das heißt, am nächsten Tag wird die Arbeit unterbrochen für 2 Stunden. Dann wird zum Friedhof gegangen, dann wird das Kind beerdigt und dann geht es mittags in der Tienda wieder weiter. Hm. Und das war's.
Ja. Ja.
Lena, es gibt aber auch tolle Geschichten, ja. Ich muss mal eine Geschichte erzählen vom Dani, den haben einige von euch schon im Newsletter vor ungefähr einem Jahr kennengelernt. Da habe ich mal über seinen Fall berichtet. Das ist ein Flüchtling aus Venezuela, der Schweißer war oder ist und in der Covid-19-Pandemie in seinem Ort ein großer Laster, vollgeladen, 30 Tonnen, da liegen geblieben ist. Ja, weil irgendwie an der Achse was war. Da hat man ihn also aufgesucht, er sollte das reparieren und schweißen. Und damit er da drunter kommt, hat man den so ein bisschen aufgebockt und hat ihn dann auf Hochkant stehenden Vierkanthölzer gesichert, den LKW, hat dann den Kerl da drunter gehen lassen und Wahrscheinlich haben sie dafür die Reifen abgebaut. Ich bin mir sicher, sie haben die Reifen abgebaut, dass er eben die Achse reparieren kann, schmeißen kann. Und wie er da halt gerade drunter liegt, fällt dieses Vierkantholz um. Der 30-Tonner quetscht ihn ein. Er liegt unter diesem LKW. Und durch ein unglaubliches Glück, das er hatte, nämlich dieses Vierkantholz, das war so gefallen, dass der LKW jetzt nicht auf dem Boden aufsaß, sondern von diesem 10 cm Vierkantholz noch ein bisschen über Boden gehalten wurde. Er hatte halt aber diese 30 Tonnen auf dem Becken. Und sie haben ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis man dann die Pumpe hatte, also den Wagenheber, um den LKW hochzuhieven und den Kerl da rauszuholen. Und so lang klemmte der also da drunter. Und er kam dann in ein Krankenhaus, dort wollte man ihn erst gar nicht aufnehmen, weil man gesagt hat, erstens, du bist Flüchtling, zweitens, wir haben Covid-Pandemie, nichts zu machen. Letzten Endes hat man ihn dann doch aufgenommen und er ist dann in so einem größeren Raum mit anderen Patienten. Ich habe ihn eben gefragt noch einmal, wie viel waren es denn genau? Und er sagt, es waren insgesamt 6 Betten. Mhm. Da in einem Covid-Raum mit seiner Beckenfraktur dann da abgelegt worden. Mhm. Und musste dann feststellen, ich kann kein Wasser mehr lassen und die Beine spüre ich auch nicht mehr. Also ab der Hüfte gelähmt, kein Wasser lassen können, Becken aufgesprengt durch 30 Tonnen Last. Mhm. Das hat man mit einem Tuch behandelt. Also man hat ihm einfach ein Tuch um die Hüfte gelegt, hat es zugeschnürt, damit das Becken stabil bleibt. Ja. Und hat ihm durch die Bauchdecke einen Katheter in die Blase gestochen, damit der Urin da abfließt. Und hat ihn dann einfach querschnittsgelähmt, dann da im Bett liegen lassen. Und außenrum um ihn waren nur Covid-Patienten. Jetzt habe ich ihn dann die Tage, als er da war, wieder gefragt, sag mal, wie viele sind denn da in der Zeit, also wie viele sind denn gestorben von den 6? Und dann hat er durchgezählt und sagt er, 3. Ein Ehepaar und den anderen. Und das war so, das ist echt, da saß er mir gegenüber und dann sagt er, und der Anne, als er gestorben ist, in seinem Bett, dann hat er angefangen, dann sitzt er da auf dem Stuhl und fängt an, so voll zu zittern. Also auf gut Deutsch, dieser Kerl hat gekrampft, ja, und dann war er tot. Mhm. Da war niemand dabei, da hat niemand zugeguckt, da hat sich niemand drum gekümmert. Und dann sagte, und kaum war das Bett frei,
kam der Nächste.
Der Nächste. Ja. Bett raus, Nächster rein. Ja? Ja. Und so ist der eigentlich als gesunder, nicht-Covid-Patient mit einer Beckenfraktur querschnittsgelähmt, ja, lag der dann zwischen diesen ganzen Covid-Patienten. Der hat sich da mit Sicherheit infiziert, hatte aber Glück, dass er da jetzt irgendwie keine schweren Symptome hatte. Und 2 Jahre später, nach diesem Ereignis, hat eine Nachbarin ihm eben da erzählt, dass es die Hospizianer gibt, die hatte von uns gehört. Und ich habe letztes Jahr dem dann die Harnröhre wieder verbunden. Und zwar mit einer ganz speziellen Technik. Er konnte 2 Monate dann wunderbar pinkeln, hat volle Leistung gehabt, also war wirklich offen. Und da muss ich ihm dann so ein bisschen einen Vorwurf machen, weil eigentlich sollte er nach einem Monat wiederkommen. Ich hätte nämlich ihm nach einem Monat dann genau diese Stelle buschiert. Mhm. Er kam aber nicht, wahrscheinlich aus Kostengründen oder?
Ging ja gut.
Ging ja gut, genau. Letzten Endes habe ich ihn aber nach einem Jahr mal angerufen, weil ich wissen wollte, wie es ihm denn geht. Und er sagte, inzwischen ist es wieder zu. Ja, Mensch, dann komm doch. Warum kommst du nicht? Ja? Ja. Also er kam. Und ich habe das Gleiche wieder gemacht. Ich habe es wieder öffnen können. Und ich hoffe, dass er jetzt im nächsten Zyklus alle Termine einhält. Und er wird in 4 Wochen wieder kommen. Dann werde ich ihm den Katheter rausmachen. Und dann wird er wieder ganz normal Wasser lassen können. Ich meine, das ist schon ein Riesending, weil der...
Ja, als junger Mensch auch, ich meine...
Ja, und er kann auch durch seinen Bauchdeckenkatheter massiv gehandicapt. Er kann da nicht vernünftig arbeiten als Schweißer, weil er muss eine Bolzer dran haben, einen Katheterbeutel. Mhm. Wenn er dann aber schweißt, dann spritzen als die Schweißperlen und machen ihm Löcher in den. Und dann läuft ihm der Urin über die Hose. Ja? Also er will diesen Katheter loshaben und den Beutel, aber es geht halt nur, wenn es unten rausläuft. Mhm. Ja? Also der kommt in 4 Wochen. Und das war mal wieder so ein Highlight.
Ist der immer noch gelähmt?
Und das war krass. Das kam alles zurück.
Krass.
Crazy. Der hatte eine Freundin und er sagt, die hat ihn im Rollstuhl rausgeschoben und dann hat er sich wieder, aber ohne, gibt ja hier keine Reha-Kliniken, wie wir das kennen und auch ohne irgendwelche Hilfe, zurück ins Leben gekämpft. Und er hat es geschafft, der läuft normal. Das Einzige, was von diesen 30 Tonnen auf der Hüfte übrig geblieben ist, ist eine Harnröhrenenge, wo die Harnröhre gequetscht war wo praktisch kein Urin mehr, also kein, wirklich kein Urin mehr durchging. Ja. Und das habe ich ihm eben wieder konnektiert und eigentlich müsste das auch halten. Mhm. Ja. Ja, das war der Dani. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn er wiederkommt. Ich bin mir sicher, dieses Mal kommt er, weil er weiß selber, wenn er nicht kommt, verschlimmert sich's, ja? Also ich habe solche Fälle auch in Deutschland behandelt, dann tut man die halt alle Vierteljahr einmal buschieren und dann, also aufdehnen und dann können die auch über Jahre mit einem sehr guten Ergebnis leben, ja? Mhm. Das war der eine Fall. Und der andere Fall, Lena, den erzähle ich zum Schluss des Podcasts.
Gut.
Aber bevor ich den erzähle, möchte ich von dir hören, wie war denn deine Woche? Denn du warst ja wieder in der Schule.
Ja, ich darf ja immer mal wieder Lehrerin spielen und so auch am Freitag. Wir haben ja mal wieder Lernhelfer hier, die sich für mehrere Wochen oder auch Monate verpflichten und hier ihr Arbeiten im sogenannten Deutschraum oder Salon International. Und die Missionarskinder betreuen, ihnen helfen mit ihren Fernschularbeiten und so weiter. Genau, also falls da jemand mal kommen will, dürft ihr euch uns gern kontaktieren. Und diejenige, die jetzt gerade da ist, die Lea, die ist jetzt übers Wochenende, macht die so eine dreitägige Wanderung. Und dann war eben die Frage, ob jemand am Freitag aushelfen kann, um die Lea zu ersetzen. Und dann habe ich mich da freiwillig gemeldet und habe mal wieder die Kinder betreut im Deutschraum. Ich bin im Moment freitags immer wieder da, um mit meinen eigenen Kindern Englisch zu machen. Und ja, es ist jedes Mal aufs Neue nett. Ich fühle mich da wohl an der Schule. Also die, ich meine, die Missionarskinder sind ja auch alle brav und toll und machen gut mit. Und ich bin jedes Mal auch begeistert, wie selbstständig die arbeiten und wie gut sie ihr Material bearbeiten, ohne da also man muss schon immer wieder Fragen beantworten, aber es ist jetzt nicht so, dass man da die ganze Zeit daneben sitzen muss. Bei dem einen oder anderen schon. Und je länger dann der Freitag wird, desto schwieriger wird auch, sich zu konzentrieren. Ne? Also Freitag, 5., 6. Stunde ist schon auch anstrengend. Das merkt man dann schon, vor allem bei den Kleinen. Aber war wie immer schön. Also, und durch das, dass ich ja kürzlich, die treuen Podcast-Hörer wissen das ja, ich habe ja kürzlich dieses bei dem Schulprojekt mitgemacht oder ein Schulprojekt geleitet in der Projektwoche und habe jetzt natürlich so eine ganze Horde an Kindern auch, die mich kennen. Und das ist natürlich immer auch zuckersüß, wenn man dann ankommt und dann, Profe! Und dann kriegen wir es gedrückt und freuen sie sich einfach ganz, ganz arg, dich zu sehen. Das ist schon schön, dass man da so seine Bande jetzt hat, die einen kennt. Und meine Kinder kommen dann immer vorbei und sagen mir Hallo, das ist auch schön. Keiler hat mir dann was besorgt vom Kiosk, weil es was Leckeres zum Essen gab und so. War echt, ist immer schön mit den, also da zu sein und macht auch Spaß. Ja, war ein guter Tag.
Ja, also wäre also für dich so in deinem nächsten Leben auch denkbar? Lehrerin?
Ich glaube, ich wäre eine gute Lehrerin, aber ich wäre eine ganz schlechte Lehrerin im deutschen Schulsystem. Weil ich ganz viele Sachen, wie sie im Schulsystem laufen, nicht gut finde. Vielleicht wäre es auch gut, wenn die Kinder jemand hätten, der anders tickt oder so. Aber ich glaube, ich würde am System verzweifeln. Aber Lehren an sich oder mit Kindern was erarbeiten oder sowas, finde ich schon ganz gut. Macht mir schon Spaß. Hat mir auch Laune gemacht, die Kinder zum Beispiel zu homeschoolen. Also ich finde es sehr schöne Arbeit, Kindern was beizubringen oder mit ihnen gemeinsam was zu erarbeiten. Das ist ja auch das Tolle, das hat mich vor allem diese Fernschul- oder diese Homeschool-Zeit gelehrt, ist, dass ja eigentlich die Kinder selbstständig lernen. Du begleitest sie ja nur dabei. Und wenn das Material gut aufgearbeitet ist, dann brauchen die dich vielleicht mal, um eine Aufgabe zu erklären. Aber eigentlich können sie es alleine.
Also weißt du, warum ich jetzt so ein bisschen schmunzel? Weil ich denke, im Rückblick oder im Rückspiegel des Lebens idealisiert man unglaublich.
Ja, wobei das Homeschoolen hat mir eigentlich Laune also, Lena, gemacht.
Ich erinnere mich an Tage in Arequipa.
Ja, das kann man nicht vergleichen. Wenn du nicht raus darfst.
Oh, Wahnsinn, ja.
Ich erinnere mich auch an Tage hier mit dem ganzen spanischen Material, wo wir schon verzweifelt sind. Ja. Aber ich meine, wir haben ja dann ganz bewusst diese Entscheidung damals getroffen, wir machen das nächste Jahr selber. Und das war dann gut. Ja? Wir haben uns das Material zusammengesucht. Auch jetzt wieder, ich bin wirklich happy. Wir haben ja hier einen ganzen Schwung Material besorgt gehabt für die Kinder vom Glett Verlag. Es wurde uns hierher geschickt, tipptopp.
Ja, und alles geklappt, Lena, man muss ja auch super sagen, jetzt ohne da groß anzugeben, aber unsere Kinder sind auch unglaublich intelligent.
Schlau sind sie schon.
Die sind schlaue Kinder. Ja. Und ich habe ja die Tage mit Elias Vokabel gelernt. Wenn ich nur halbe Kapazität hätte wie der Kerle, das ist unfassbar, wie schnell der Sachen drin behält. Und zwar, auch wenn du am nächsten Tag noch fragst. Das ist einfach gut, wir haben es auch gut gemacht, muss man auch dazu sagen. Also, was ich ja gar nicht gemacht habe in der Schule, sind irgendwelche Listen von Vokabeln auswendig zu lernen. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich das Ineffektivste, was du machen kannst. Aber was ich gemacht habe, ich habe gesagt, nimm dir diese Liste und jetzt streichst du 10 Wörter an, die zu einem Wortfeld, zu einer Wortwolke gehören. Also bei ihm ging es dann um Tiere. Alles, was man rund um Tiere machen kann. Also da waren ein paar Tiernamen, da waren Essen von Tieren und so weiter und Möbel, auf denen Tiere rumklettern und so weiter. Und dann hat er sich da eine Geschichte ausdenken sollen. Und die haben wir dann auf Englisch geschrieben. Und so hat er sich in kürzester Zeit einen Haufen Vokabeln beigebracht. Hm. Ja?
Ja?
Also von was weiß ich, der Cat, die auf, also der Katze, die auf dem Sessel sitzt und was weiß ich, der Elefant, der durch die Straße läuft, einfach bildhaft eine Geschichte erzählt. Und wenn du den die Vokabeln abgefragt hast, das war sofort da, der hat diese Vokabeln gekonnt. Also es ist einfach eine super Technik auch, ja. Und das hätte ich mir auch damals ein bisschen gewünscht. Heute hast du ChatGPT, da gibst du ein, gib mir bitte einige Ideen, wie ich meinem 5-jährigen Sohn, also ist Blödsinn, dem 10-jährigen Sohn, Vokabeln beibringen kann. Mhm. Welche Techniken gibt es? Und der spuckt dir dann eine Liste raus mit 10 Ideen und noch die Erklärung dazu und dann suchst du dir die beste Methode für dich raus und dann lernt der da unglaublich schnell seine Vokabeln, ja. Das ist ja auch so beeindruckend, wenn man die intrinsische Motivation von Erwachsenen knackt, ja. Dass eine intrinsische Motivation dann plötzlich entsteht und es ist alles möglich. So viel schneller.
Ja.
Ja.
Ja. Wir haben ja jetzt auch einen neuen Schritt gemacht in unserem Familienleben. Unser jüngstes Kind hat seine erste Zahnlücke. Ich glaube, jetzt ist die Kleinkindphase ganz, ganz definitiv vorbei.
Er ist jetzt nicht mehr dein Baby.
Er ist nicht mehr mein Baby. Nein, und ich bin nicht bereit dafür. Ich bin noch nicht so weit. ja, also es ist ja immer so,
komm, du hast halt den Vorteil, Lena, dass es so ein Kuschelbär ist.
Ja, das ist ein Geschenk des Himmels, dass der wirklich gerne schmust. Aber man weiß ja, wie es ist, wenn der erste Zahn rausfällt, dann fängt das ganze Gebiss an zu wackeln. Jetzt hat er schon 2 weitere Wackelzähne.
Und er war stolz wie Oskar.
Stolz wie Bolle, ja. Und ich, es ist einfach so zuckersüß, ja. Aber es ist einfach eine ganz andere, neue Lebensphase, wirklich. Ich meine, wir werden nächstes älter. Jahr 5 Schulkinder haben auf einmal.
Aha.
Das muss ich auch erstmal, mir kraut es jetzt schon vor den Listen, gell. Man kriegt ja hier immer, ich meine, in Deutschland ja auch, aber hier kriegst du ja,
ja, aber Lena, Listen auch da wieder, an Dingen. Du weißt doch, wie es ist.
Ja, ich bin ja gut organisiert, aber es sind trotzdem einfach, ich meine, das Gute ist, der Kindergarten hat seine ganz eigenen Anforderungen. Das fällt natürlich dann weg. Aber hey, 5 Schulkinder ist schon auch eine Hausnummer, gell?
Ja. Ja. Aber wir werden es schaffen. Alle top. Und der Lukas wird dann nächstes Jahr gehen. Und dann
haben wir nur noch 4.
Also noch 4 Schulkinder. So wird das eins nach dem anderen unserer Kinder groß werden.
Ja.
Ja, ist ein Riesengeschenk.
So, total.
Und dankbar, dass sie gesund sind und dass sie sich so entwickeln.
Und weißt du, für was ich super dankbar bin? Ich merke das ja immer wieder, da
für
ich
mich.
Ja. Für dich sowieso.
Ich weiß.
Vor allem für deine Gene, was dein Verständnis für Mathe angeht, weil ich merke immer wieder, ich begleite ja die Kinder immer wieder im Deutschraum und ich stelle fest bei meinen eigenen Kindern, dass alle gut in Mathe sind. Und da bin ich so dankbar, weil ich war so, ich war nicht schlecht, ich habe es nur nicht kapiert. Mein Problem war immer, ich habe es immer erst nach den Klausuren verstanden. Weißt du, ich habe einfach länger gebraucht.
Ja, weil sie die Sprachbegabung von dir und Mathebegabung von mir
haben,
ist doch ideal.
Top-Kombi, ja?
Ist doch ideal.
Top-Kombi. Und es macht einfach so Freude zu sehen, auch wenn sie sich dann, der Deutschraum ist ja jetzt eben kein Deutschraum mehr, weil wir mittlerweile auch englischsprachige Kinder haben und mit den englischsprachigen Kindern unterhalten sich unsere Kinder dann aber auf Spanisch im Deutschraum. Und da sitze ich dann immer daneben. Ich kann es generell, wenn unsere Kinder auf Spanisch sich mit jemandem unterhalten, denke ich immer Wahnsinn. Aber allein, wenn ich diese Missionarskinder-Community sehe, Und die so, der eine Spanisch, der nächste Englisch, der nächste Deutsch. Und es ist, die können sich verständigen und sind, das ist ja einfach toll. Super. Das ist toll super. Zu sehen.
Super.
Ganz, ganz, ganz schön.
Lena, wir sind schon fast am Ende des Podcasts angekommen.
Oh, jetzt muss aber noch deine Geschichte aber
jetzt her. Muss ich noch eine Geschichte loswerden, genau. Mit dieser Geschichte möchte ich gleich noch eine Ankündigung machen, denn mein aktuelles Buch, Weiter als gedacht, ist fertig. Es geht bald in den Druck und es wird spätestens im November auf dem Markt sein. Wer von euch sich für das Cover interessiert, das ist auch schon fertig, das Design. Schönes Bild auf der Frontseite, das ich selber gemacht habe. Auf unserem Weg nach Quillabamba, da sind wir ja über so einen Schneepass rüber. Da habe ich eine Quechua fotografiert und die wird dieses neue Buch zieren vorne. Oh, es sind so viele Geschichten aus unserem Leben und es macht mir manchmal selber Spaß, die zu lesen, weil ich schreibe die ja, wenn ich sie erlebe und dann wieder nach ein paar Monaten die wieder präsent zu haben, sagen, ach krass, ja. Hey, ja, das haben wir erlebt. Also, wer von euch das letzte Buch gelesen hat, angekommen in Peru, dem kann ich das neue nur empfehlen. Und wir werden so rechtzeitig im Druck haben, dass ihr es nur lesen könnt und wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk sucht, dieses Buch besorgen könnt. Die erste Geschichte aus diesem Buch, die heißt Die rot-weiße Kapsel. Und weil die Lena ja immer besser ist im Lesen als ich, habe ich mir gedacht, zum Abschluss dieses Podcasts, da will ich euch einen kleinen Teaser geben und die Lena könnte euch doch mal diese Geschichte vorlesen.
Die rot-weiße Kapsel. Sophia kommt aus Kurawasi und ist 7 Jahre alt. Am liebsten spielt sie mit ihren Freundinnen auf der Straße. Wenn sie groß ist, will sie einmal Ärztin werden. 14. August 2023. Ich saß in der Frühbesprechung der Ärzte, als mein Telefon klingelte. Bitte schickt den Anästhesisten in die Notaufnahme, wir brauchen hier eine Intubation. Unser Kinderarzt war am Telefon, dann spurteten wir quer durchs Krankenhaus. Die letzten Tage hatte Sophia Halsschmerzen. Typisch für die Jahreszeit. Im August ist Winter in Peru. Ihre Mutter stellte sich mit ihr im lokalen Gesundheitsposten vor, der Arzt vermutete eine Mandelentzündung und verschrieb der Kleinen Amoxicillin, eine rot-weiße Kapsel. Zur täglichen Einnahme, doch die Kapseln waren zu groß für ein Kind. Jedes Mal war es ein Kampf, bis Sophia sie runterschluckte. Um das zu erleichtern, öffnete ihre Mutter die Kapsel und schüttelte das Pulver heraus. Das verrührte sie mit Wasser, ein Löffel voll. Wieder weigerte sich Sophia, die Pille zu schlucken. Erneut griff ihre Mutter Livia zur wohlvertrauten Methode. Sie zog die Kapsel auseinander. Dann gab sie den Löffel voll weißem Brei ihrer Tochter. Kaum im Mund schäumte das bittere Zeug und quoll heraus. Ein Teil hatte sie da schon geschluckt. Minuten später. Livia kämmte gerade die Haare von Sophia. Gleich würden sie aufbrechen, um in die Schule zu gehen. Da wurde das Mädchen mit einem Mal steif und fiel vom Hocker. Die Mutter wusste erst gar nicht, wie er geschah. Doch die anwesende Großmutter hat schnell einen Verdacht. Erschrocken schnappte Livia nach Luft. Hat sie gerade ihre eigene Tochter vergiftet? Sophia und ihr jünger Bruder, Santiago, leben mit ihrer Mutter in Ayahuasca, das Viertel, in dem auch wir seit 4 Jahren wohnen. Nur weiter oben. Hier gibt es kein sauberes Wasser, keine Kanalisation. Sie haben eine kleine Hütte auf dem Feld. Der Vater ist oft nicht da. Aus diesem Grund beschloss die Familie, das Haus mit der Großmutter zu tauschen. Das ist genauso einfach gebaut, aber näher am Ortskern. 2 Zimmer. Eines, in dem sie schlafen, eines, in dem sie Lebensmittel verkaufen. Nicht verputzt, keine Türe, nur ein Vorhang. 2 Betten, kein Schrank. Die Kleider liegen überall herum. An der Wand befinden sich eingesetzte Betonsteine, die zur Hälfte herausstehen. Sie dienen als Ablage. Darüber Nägel in den Betonfugen, 2 Taschen hängen dort, die obere mit bunten Streifen, die untere eine Damenhandtasche in Schwarz. Seit Monaten wohnen sie hier. Im Eigenheim der Großmutter lebten schon vorher Katzen. Nachdem die Familie eingezogen war, machten diese Schwierigkeiten. Sie fraßen die Lebensmittel, die eigentlich für den Verkauf gedacht waren. Das ging so lange, bis es Livia zu bunt wurde. Ihre Großmutter knickte ein, die Enkelkinder hatten Vorrang. Doch was sollte sie mit den Streunern machen? Verschenken? Verkaufen? Die Großmutter hatte eine Idee. Die Tiere müssten um die Ecke gebracht werden, am besten mit Gift. In einem Leckerbissen aus Wurst könnte man ihnen das unterjubeln. Die Methode wäre todsicher. Nicht das erste Mal, dass die Großmutter sich so ungeliebter vierbeiniger Mitbewohner entledigte. In Peru gibt es an jeder Straßenecke Läden, die neben Agrarprodukten auch Gifte und Pestizide verkaufen. In allen Stärken und in allen Formen. Beim nächsten Besuch im Ort kaufte die Großmutter dort ein. Eine rot-hellblaue Kapsel. Daheim angekommen, verließ sie der Mut. Sollte sie die geliebten Katzen wirklich vergiften? Sie brachte es nicht übers Herz und so verschwand die Giftpille in der bunt gestreiften Tasche an der Wand. Zwei Monate gingen ins Land, niemand dachte mehr an die Kapsel. 7.30 Uhr. Die Familie machte sich bereit, um in die Schule zu gehen, doch vorher müsste Sophia noch schnell ihre rot-weiße Kapsel nehmen. Die Kleine kletterte die Ablage hoch, um ihre Tabletten aus der schwarzen Damenhandtasche zu holen. Ihre Mutter hatte sie dort deponiert. Und weil die Erfahrung der letzten Tage gezeigt hatte, dass die Kleine die Pillen eh nicht schlucken würde, öffnete die Mutter die Kapsel, schüttelte das Pulver heraus und verrührte es mit Wasser. Dann gab sie den Löffel ihrer Tochter. Keiner hatte in der Eile bemerkt, dass die Kapsel nicht rot-weiß, sondern rot-hellblau war. Kurz darauf wurde das Mädchen steif und fiel vom Hocker. Die Großmutter realisierte als Erste, was passiert war. Geistesgegenwärtig rannte sie auf die Straße und hielt ein Mototaxi an. Livia kam mit der krampfenden Tochter auf dem Arm hinterher. »Schnell zur Posta«, schrie sie, »mein Kind stirbt.« Dort angekommen, verschaffte sie sich direkt Zugang zum Arzt. Dieser erkannte, dass das Mädchen in Lebensgefahr schwebte, durch eine Vergiftung. Über eine Magensonde begann sie, den Magen auszuspülen. Sophias Mutter stand hilflos daneben. Sie konnte sich selbst nicht erklären, wie es zu dieser Verwechslung gekommen war. Was sie ihrer Tochter da verabreicht hatte, wusste sie selbst nicht. Irgendwas, um Katzen zu vergiften. Die Großmutter hatte es besorgt. Sophias Zustand verschlechterte sich. Wenn nicht bald etwas geschehen würde, wäre das Mädchen tot. Jedem war klar, dass die einzige Überlebenschance eine Verlegung zu die Hospizianer sei. Der Anruf meines Kollegen erreichte mich um 8.15 Uhr, eine Dreiviertelstunde nach der Einnahme des Giftes. Im Stechschritt lief ich mit dem Anästhesisten in die Notaufnahme. Martina John drückte bereits eine Sauerstoffmaske auf das kleine Gesicht. Im Hintergrund tönte der Alarm des Monitors. Krankenschwestern bereiteten die Intubation vor. Die Mutter saß um die Ecke an der Wand. Hilflos, im Schock. Hinter ihrem Rücken kämpfte ihre eigene Tochter gerade ums Überleben. Der Kiefer war steif und ließ sich nur schwer öffnen. Bewusstlos lag die Kleine da, mit weiten Pupillen, die nicht auf Licht reagierten. Ihre Atmung war tief und periodisch, eine typische Kussmaulatmung. Die Vergiftung hatte zu einer bedrohlichen Azidose geführt, das ist eine Übersäuerung des Blutes. Ihr pH-Wert lag bei 6,88. Lebensgefährlich. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch immer keine Ahnung, was die Mutter ihrer Tochter verabreicht hatte. Eins stand allerdings fest, sicher nicht das verschriebene Amoxicillin. Sophia wurde intubiert und maschinell beatmet. Die extreme Übersäuerung behandelten wir mit Natriumbicarbonat. Mit weiteren Medikamenten gelang es, die Kleine zu stabilisieren. Es folgte ein Schädel-CT. Würde sich dort eine Blutung oder Hirnschwellung zeigen, müssten wir die Therapie anpassen. Danach ging es auf die Intensivstation. In der Zwischenzeit war die Großmutter zurück in den Ort gelaufen, um nachzufragen, welches Gift sie vor Monaten gekauft hatte. Nach der Beschreibung konnte es sich nur um eine Kapsel handeln, Strychnin. Endlich kam Licht ins Dunkel. Bis hierher hatten wir intuitiv alles richtig gemacht. Jetzt ging es darum, die Therapie noch feiner anzupassen. Die Dosis macht das Gift. So ähnlich formulierte es Paracelsus im 15. Jahrhundert. Das trifft auch auf Strychnin zu. 30 Milligramm können für einen erwachsenen Menschen tödlich sein. Das ist ungefähr die Dosis einer Kapsel. Es wirkt dabei vor allem im Nervensystem. Symptome wie Atemnot, Muskelzuckungen und schwere Krämpfe sind typisch. Diese können in kürzester Zeit zu einer Atemlähmung führen. Stundenlang lag Sophia beatmet auf der Intensivstation. Die Pillen inzwischen etwas enger und auch die Laborkontrollen zeigten ein deutliches Ansprechen auf unsere Therapie. Am Nachmittag passierte das Wunder. Sophia wachte plötzlich auf, so schnell, dass keine andere Wahl blieb, als sie von dem Beatmungsschlauch zu befreien. Wenige Minuten zuvor waren wir nicht sicher, ob dieses Kind überleben würde. Ihr Hirn könnte so schwer geschädigt sein, dass sie für den Rest ihres Lebens ein Pflegefall sei. Ja, vielleicht dauerhaft beatmet werden müsste. Und jetzt das. Kurz darauf verlangte die Kleine nach Essen. Sie hatte unglaublichen Hunger. Wir standen sprachlos daneben. Diese Szene erinnerte mich an die Auferstehung der Tochter des Jairus. Die Umherstehenden hatten sie für tot erklärt, bis Jesus an ihr Bett trat, ihre Hand griff und sprach, »Mädchen, ich sage dir, steh auf.« Dann befahl er den Eltern, dass sie ihr etwas zu essen geben sollten. Sophia verließ nur 2 Tage später unser Hospital, kerngesund, als wäre nie etwas gewesen. Wir haben alles getan, um dieses Leben zu retten, und dennoch bleibt es für mich am Ende ein Wunder.
Und mit dieser Geschichte dürfen wir euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt,
seid ganz herzlich gegrüßt,
liebe Freunde auf einer Mission.